Guten Tag und herzlich willkommen zur fünften und besonderen Staffel Bass to Talk, dem exklusiven Podcast-Format der Bass to Bass. Alle Episoden dieser Staffel haben wir in unserem Podcast-Studio während der Bass to Bass aufgenommen, die in diesem Jahr im April in Berlin stattfand. Zu Wort kommen wieder namhafte Expertinnen der Busbranche, Vertreter und Vertreterinnen der Politik, von Startups und Technologieunternehmen. Ich bin Kerstin Kube-Erkens von der Messe Berlin und werde mich für Sie auf die Suche nach News und Insights der Bus- und Mobilitätsszene machen. Zur Unterstützung habe ich Tortinia Hörner an meiner Seite. Sie ist freiberufliche Moderatorin mit Fokus auf Mobility, Innovation and Leadership und unterstützte mich bereits seit einigen Jahren im Rahmen der Bus2Bus. Wir freuen uns riesig, dass du wieder dabei bist, Tortinia.
Ja, vielen lieben Dank, Kerstin, für diese wirklich herzliche Begrüßung. Ich freue mich ebenfalls sehr, wieder Teil dieser wirklich aufregenden Staffel von Bus to Talk zu sein und gemeinsam mit dir die Welt der Mobilität zu erkunden. Und ich meine, wir haben ja wirklich viel vor in dieser Staffel und ich freue mich drauf, unsere Hörerinnen und Hörer mit spannenden Einblicken und inspirierenden Geschichten zu begeistern.
Also, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, liebe Bus2Talk-Fans, schnallen Sie sich an und machen Sie sich bereit für eine aufregende Reise mit Bus2Talk.
Wir begrüßen heute zu Gast in unserem Podcast-Studio Philipp Glonner von Arthabus, einem Unternehmen, das sich entlang der gesamten Wertschöpfungskette emissionsfreie Mobilität zur Aufgabe gesetzt hat. Wir freuen uns, dass du da bist. Willkommen, Philipp.
Ja, ich freue mich auch, dass ich da sein darf. Vielen herzlichen Dank für die Einladung und ich fühle mich richtig wohl in deinem Podcast-Blog hier.
Ja, das ist schön, ne? Wir haben abgegradet vom Bus zum Podcast-Studio. Also für alle, die dich nicht kennen, du bist von Haus aus Ingenieur, hast einige Startups gegründet und bist nun CEO und Co-Founder von Arthabus, einem Unternehmen, das ich, wie gerade schon meinte, emissionsfreie Busse produziert. Und vor genau 2 Jahren saßen wir nämlich hier auf der Bus to Bus. Und das Lustige ist, wer sich den Podcast anhört, wird merken, du warst ganz aufgeregt. Warum?
Wir hatten unsere Weltpremiere. Mhm. Und ja, also nach sage und schreibe 3 Jahren Firmenhistorie hatten wir vor 2 Jahren eben hier unsere Weltpremiere. Und jetzt sind wir wieder mit was Neuem hier. Also der Kreis schließt sich.
Ja, sehr, sehr cool. Und davon will ich auf jeden Fall gleich nochmal hören. Und das Lustige ist, du warst wirklich ganz aus dem Häuschen und dann deine Leidenschaft und Enthusiasmus waren sehr, sehr spürbar. Und jetzt nach 2 Jahren natürlich die Frage der Reflexion. Ist deine Leidenschaft und dein Enthusiasmus, sind die immer noch die gleichen?
Natürlich ist alles noch da. Ich wollte jetzt eigentlich spaßeshalber sagen, nee, alles weg.
Hast du dann
gelassen? Die Förderung ist weg. Alles ist einfach grau und schlimm geworden. Nein, also ich habe weiterhin das Busfeuer in mir drin. Wir wollen weiterhin den ÖPNV sexy und stark und emissionsfrei machen und deswegen sind wir auch dieses Mal wieder hier. Also der Täter kehrt ja bekanntlich an den Tatort immer wieder zurück.
Mhm. Und wir wollen natürlich heute vor allen Dingen wissen, wie sich Arthabus denn entwickelt habt, was denn für Projekte schon in der Umsetzung sind und vielleicht fangen wir erstmal an mit dem Unternehmen. Wo steht ihr heute? Und vor allen Dingen weiß ich, dass ihr letztes Jahr meintet, 35 Ingenieure habt ihr. Wie sieht es aus mitarbeitermäßig? Vielleicht fangen wir da an.
Also ganz direkt, wir sind jetzt, also rein Engineering-Team sind wir bei knapp 50 Leuten mittlerweile. Also haben auch hier abgegradet. Kein Facelift weniger geworden, sondern mehr. Und das tut uns auch gut. Und wir brauchen auch weiterhin tolle, innovative Leute, alt, jung, alles, was es am Markt gibt. Was wir brauchen, ist Leute, die auch an unsere Vision glauben und die auch mal außerhalb aus ihrer Comfortzone einen Beitrag leisten und die auch so ein bisschen dieses Feuer bei uns fangen. Und ja, wir sind weiterhin auf der Suche nach Talenten und erfahrenen Köpfen.
Also da ein kleiner Werbeblock, wer interessiert ist, sich einfach bei Philipp mal kurz melden. Ne? Aber
definitiv.
Vielleicht, um auf die Vision zurückzukommen, wie würdest du dann eure Vision beschreiben?
Die Vision ist ganz einfach. Wir möchten den ÖPNV emissionsfrei machen und wir möchten es heute tun und nicht erst in 10 Jahren. Und deswegen ist, glaube ich, die Vision ganz einfach. Wir müssen heutzutage verstehen, dass Mobilität nicht mehr nur volltanken und es ist ja alles schon da, sondern Mobilität heute muss auch weitere Fragen beantworten. Wo kommt die Energie her? Wie wird sie verteilt? Wie wird sie gespeichert? Und dann am Ende können wir sie ausfahren oder benutzen. Und nachdem wir ein Produkt haben, das Energie braucht, müssen wir als innovativer Hersteller in der Lage sein oder als innovativer OEM in der Lage sein, auch diese anderen Probleme zu beantworten. Und da hat sich in der Tat einiges getan bei uns.
Darauf kommen wir auf jeden Fall gleich noch zurück, aber vielleicht noch kurz zum Unternehmen. Was hat sich noch verändert, außer dass ihr 15 weitere Personen hinzugewonnen habt im Engineering-Team?
Also wir recruiten auch, ich kriege parallel gerade noch E-Mails. Ich hatte auch vorhin gerade jemanden am Stand, den ich gerne auch on top mit ins Business Development nehme. Also vielleicht sind es morgen schon 51. Also es geht einfach weiter. Und das ist auch unsere Devise. Anpacken, talk doesn't cook the rice. Also wir möchten einfach weiter Reis kochen. Und was haben wir noch erreicht? Also wir hatten ja vor 2 Jahren unsere Typzulassung. Und wenn ich jetzt mal den Bogen zurückspanne, also wir haben 21 gegründet. 22 waren wir hier auf der Bus-to-Bus, Weltpremiere, echte OEM, europaweite Typzulassung, ohne irgendein ausgeliehenes Chassis oder irgendwelche Fremdhilfe-Einwirkungen oder irgendein Sub-Engineering, sondern alles Arthur, DNA, unsere DNA. Und 2023 erste europaweite Ausschreibung gewonnen gegen große, starke Mitbewerber am Markt.
Nicht schlecht.
Haben unser erstes Refueling-Projekt auch geschlossen, wo wir jetzt aktiv schon am Werk bei uns betanken. Ja, auch andere Fabrikate. Und ja, was hat sich noch getan? 24 sind wir heute. Wir werden in 3 Monaten auch die ersten Fahrzeuge schon an den Kunden ausliefern. Also es wird nicht nur geredet, sondern auch einfach gemacht. Und das geht so weit, dass ich sage, wir sind hier zurückgekehrt an den Tatort, weil wir haben auch unser Fahrzeug nochmal abgegradet. Sprich, neues Design, neue Themen für Fahrer, für Fahrgäste und auch das Antriebssystem sind mit dabei. Einfach um nochmal diesen weiteren Innovationscharakter einfach zu leben. Das heißt, nicht auf den alten Erfolgen ausruhen und stetig weitermachen. Und ja, was kann man noch sagen? Wir haben im Ausland gerade eine Riesenkooperation auch unterschrieben mit einem der großen Mineralölkonzerne,
spannend,
die sich auch in die Verantwortung nehmen müssen. Was machen wir denn mit dem Footprint, den wir jahrelang verursacht haben? Und da sind wir extrem stolz drauf, dass wir auch sagen können, wir arbeiten mit großen Partnern zusammen und können das auch. Und die haben uns ausgewählt als OEM. Ist auch für uns eine Ehre zu sagen, wir wurden dafür erkoren.
Spannend.
Ja.
Und ich meine, gerade für die Projekte, die du genannt hast, von wie vielen Stück Zahlen sprechen wir denn da? Also wie viele Busse werden denn da angefragt? Einmal für das Projekt, das jetzt bald eine Lieferung von vielen Bussen erwartet, aber jetzt auch vielleicht für den Mineralölkonzern.
Also da halten sich die Zahlen jetzt noch in Grenzen. Das heißt, wir reden noch nicht über die Riesenausschreibungen, 50 bis 100 Einheiten, sondern wir sind da im selben Verhältnis wie das, was ich von deutschen Ausschreibungen auch kenne, immer zwischen 10 und 15 Units. Ich habe heute Morgen im Toyota Mirai habe ich einen Anruf bekommen. Das war ein Taxi, wo ich drin saß hinten. War schon froh, dass es ein Wasserstofftaxi war, also sehr cool. Einen Anruf bekommen, ob wir uns denn nicht für die Ausschreibung interessieren würden für 18 Fahrzeuge. Ich sag jetzt nicht wo, weil ich möchte niemanden auf Ideen bringen. Aber,
ja, nichts verraten.
Das ist so ein wirklich ein gutes Los. Warum? Ich möchte auch in guter Qualität ausliefern. Und wir sind erst 3 Jahre alt und man muss auch die Kirche im Dorf lassen. Deswegen werde ich nicht in die Zeitung schreiben, wir bauen jetzt 500 Fahrzeuge. Das wäre einfach schlichtweg und einfach gelogen. Und da wir die selber bauen, möchte ich die auch in anständiger Qualität ausliefern. Und die Inbetriebnahme ist bei uns am Werk und nicht am Betriebshof des Kunden. Und ja, dafür stehen wir, für Transparenz und auch eine Beständigkeit, die diese Innovation weiter vorantreibt, die wir im Hintergrund haben und auch leben müssen, weil dazu werde ich jetzt einfach, sage ich mal, gezwungen.
Ja, und das macht dich ja auf der anderen Seite komplett authentisch und nahbar, wenn du sagst, ich spiele mit offenen Karten. So, das, was ich liefere, das will ich in Qualität liefern. Und was bringt es mir, wenn ich sage 500 und dann am Ende ist ein Problem da? Aber ich sage, nee, die 18, die ich mache, die mache ich richtig.
Richtig. Und ich glaube, dass auch am Ende das, was einen langfristig in dieser Branche sanieren kann, ist, sich an die Basics zu halten. Und ich habe das sehr frühphasig von vielen 101-Gesprächen, also 1:1, face-to-face mit Leuten gesprochen, die auch in der Branche nicht nur verkaufen, die auch kaufen, sondern zu verstehen, was macht diese Branche aus? Wo lebt diese Branche? Von was lebt diese Branche? Dieses Fahrzeug muss 10 Jahre funktionieren. Und das müssen wir als Hersteller absichern. Und das müssen wir auch für neue Technologie in irgendeiner Form absichern können. Und das tun wir. Und ich glaube, das ist auch die wichtigste Message von unserer Seite. Wie gesagt, ehrliche Zahlen und nicht Tausenderzahlen ankündigen und dann pleite sein ein Jahr später, das bringt irgendwie keinem was. Und setzt auch immer diese negativen Beispiele. Deswegen, wir haben unsere ersten Verkäufe auch low-key, also etwas undercover gehalten, weil ich mir dachte, die Aha-Effekte und der Applaus wird da sein, wenn die dann einfach auf dem Hof stehen und ausgeliefert sind, weil das auch einfach mein Ausrufezeichen, ich quatsch nicht nur und mache mich unbeliebt in der Szene, sondern wir leben das einfach und ich möchte inspirieren. Richtig, genau.
So, und inspirieren tust du auf jeden Fall nicht nur vor 2 Jahren, sondern auch heute, und zwar hier auf der Bus to Bus, und du bist nicht mit dem gleichen Bus da wie vor 2 Jahren, ist das richtig?
Korrekt, also wir haben ein nagelneues Fahrzeug hier im Hof, das wird auch fleißig getestet. Was gibt's dazu zu sagen? Also ganz einfach, es ist ein Facelift. Wir waren 2 Jahre im Feld unterwegs, haben mit diversen Kunden in unterschiedlichen Ländern getestet, haben uns auch einfach mal sagen lassen, wie es vielleicht besser geht. Und ist auch ein Zeichen von uns zu sagen, ja, wir sagen, wir möchten auf Kunden reagieren können. Das tun wir auch. Also wir haben einfach einen Block und Stift mitgenommen und aufgeschrieben, das und das gefällt mir nicht, dann machen wir es halt jetzt besser. Und wo wir schon dabei sind, machen wir vielleicht das Gesamtfahrzeug einfach nochmal ein Stückchen schlauer, intelligenter, effizienter und schöner. Und ich hoffe, das ist uns gut gelungen. Ich bin sehr stolz drauf, und wir haben am Donnerstag letzte Woche habe ich die Kennzeichen frisch abgeholt mit nagelneuen COC. Also das Fahrzeug war schon im Einsatz beim Fahren. Wir waren nämlich am Ludwig-Erhard-Gipfel und haben dort prominente Gäste, Politiker und PP emissionsfrei von A nach B gebracht. Also das, was auf der Fahne steht, tun wir auch. Möglichst einfach Leute von A nach B bringen mit einem Bus. Wunderschön.
Und ich hoffe, es kleben keine Kaugummis unterm Sitz.
Nee, da ist nur so ein großer Sticker drauf, Meinungsführer Deutschland und was weiß ich. Also direkt vom Gipfel das Ding hierher gefahren. Und ich glaube, das zeichnet uns auch aus, zu sagen, wir nehmen auf dieser Roadmap oder auf diesem Weg von, danach geht's direkt zum Kunden, wir machen einfach munter weiter. Jeder, der Interesse hat, soll bedient werden. Wir möchten Know-how teilen, also wir möchten den Leuten auch beibringen, wie diese Technik funktioniert. Und ich glaube, jedem, dem man da ein Stück weit Transparenz mitbringt, baut man im Markt Vertrauen auf. Und ich glaube, das ist in dieser Phase sehr wichtig. Und ich möchte es einfach nochmal betonen, wir haben ohne eine fremde Hilfe oder irgendeine Art salopp gemachtes, jetzt teilen wir uns mal irgendwo die Referenzen auf dem Papier oder sonst was, haben wir diesen Markteintritt geschafft. Und da sind wir extrem stolz drauf, weil das ist in dieser Branche, die fast schon hermetisch abgeriegelt ist, glaube ich, unser größtes Aushängeschild, was wir momentan geschaffen haben.
Absolut, absolut löblich. Und vielleicht, wenn wir auf die Kundinnen und Kunden zurückkommen könnten, du hast gesagt, dir ist es super wichtig, dass du deren Feedback bekommst und auch auf der Basis optimiert ihr dann eure Fahrzeuge. Ohne jetzt zu viel zu verraten, was wünschen sich denn die Kundinnen und Kunden von so einem Bus?
Ja, am besten, dass er umsonst auf den Hof kommt. Das kostet ja alles Geld, ne? Und da schimpfen alle. Nee, das ist, glaube ich, bei uns einfach Sport. Da muss immer gehandelt und gefeilscht werden. Ich glaube, in erster Linie geht es darum, die Fragen und Kopfschmerzen zu beantworten. Das ist einmal der Beschaffungsdruck und auf der anderen Seite dieses gelebte Operations-Konzept oder diesen Betrieb, den man ja am Laufen hat, genauso weiterhin am Laufen zu halten. Nur halt jetzt mit einem anderen Antriebssystem und nicht mehr mit einem Dieselfahrzeug, das tolle Dienste geleistet hat in der Vergangenheit. Und dort müssen wir als Hersteller ansetzen und einfach die Fragen beantworten.
Und vielleicht ein bisschen Daten, Fakten zu eurem Bus, der heute hier steht. Vielleicht erstmal, wie heißt der Bus?
Ja, heißt immer noch entweder Arthur oder Arthur, und der heißt einfach Zero, weil Zero Emission.
Klingt einfach und verständlich,
ja,
sehr gut.
Ich mag den Begriff Arthur H2Zero am liebsten, weil er hat auch so ein bisschen so ein Wortspiel, ist ja dieses Zeitalter, wo wir uns auch gerade reinbewegen. Aber ja, alle diese Begriffe sind markenrechtlich geschützt. Ein kleiner Disclaimer.
Okay, ich höre schon raus, gut. Aber vielleicht zu eurem Bus, Reichweite, Tankzeit, Wasserstoffverbrauch, Ladeinfrastruktur, wo stehen wir da, wo steht ihr da?
Also wir haben einen Bus hier mit dabei auf der Messe, ich habe aber auch meine Refueling-Hardware direkt mit dabei, das heißt, ich könnte direkt loslegen, wenn wir uns das Molekül hier noch sozusagen auf den Hof stellen, in welcher Form auch immer. Und Daten, Fakten, Zahlen. Also wir haben weiterhin einen 12-Meter-Bus als unser Leuchtturm oder Flaggschiff, wie auch immer ich das nennen mag. Wir haben eine 70 Kilowatt Brennstoffzelle auf dem Dach. Unsere Range der Brennstoffzelle ist aber immer noch nach wie vor mit elektromagnetischer Kompatibilität von 60 bis 125 kW alles möglich. Je nach Kundenwunsch, und da bleiben wir auch weiterhin dabei, da legen wir uns nicht fest. Kommt immer auch auf das jeweilige Linienbündel an. Das gleiche gilt auch für eine Pufferbatterie, die von 15 bis 45 Kilowattstunden einfach sich dahingehend optional einbauen lässt. Aber was hat sich denn verbessert? Also wir haben den Antrieb der E-Achse im Upgrade und der hat sich verbessert. Die Leistung ist die gleiche, aber insgesamt ist das System effizienter geworden. Die Komplettinstallation ist sozusagen noch modularer aufgestellt und ganz erhebliche Design-Features ist auch der Fahrerarbeitsplatz, auch an die deutschen VDV-Normen nochmal zu 100% angepasst, auch nochmal Bedienbarkeit noch vereinfacht, also einfach wirklich das Kundenfeedback, was wir zum Beispiel aus Tests aus Österreich mitgenommen haben, bei 40 Grad im Schatten, jeden Tag berghoch und runter. Dann sagen die, Herr Glonner, das hat super funktioniert, aber jetzt hätten wir gerne einfach, dass der Arbeitsplatz anders ausschaut. Ja, dann kriegen wir halt einen anderen Arbeitsplatz. Und wenn ich dann bei einem deutschen Verkehrsunternehmen bin, dann sagen die zu mir, die und die Fenster hätten wir gerne anders. Ja, dann gibt's halt jetzt andere Fenster. Also ich baue ein, was der Kunde will. Und ich glaube, wir möchten einfach zeigen, dass wir in der Lage sind, unterschiedliche Themen auch auf den Hof zu stellen. Und da müssen wir wahrscheinlich noch ein paar andere Produkte launchen, ob das jetzt vielleicht ein anderes Antriebskonzept ist, ob wir vielleicht auch doch jetzt einfach mal einen Batteriebus einfach bauen. Für mich macht es keinen Unterschied. Ich brauche eine passende Ausschreibung, auf die ich losjagen kann und möchte Produkte in Serie bauen. Und das, was wir auf dem Hof haben, funktioniert wunderbar. Sieht toll aus, hat eine tolle Installation, ist auch extrem gut zu warten, pragmatisch gebaut und im Hintergrund können wir auch noch ein kleines Add-on mitbringen. Und zwar ist dieser Bus completely software-defined. Das heißt eigentlich dieser Tesla-Ansatz. Was möchte ich denn damit sagen? Themen wie Cybersecurity werden immer prominenter, ob jetzt privat, wenn ich irgendwie an meinem Laptop oder Tablet gehackt werde, sondern auch in der Fahrzeugwelt spielt das eine Rolle. Und auch neue Richtlinien wie die GSR2. Ist absolutes Nightmare-Topic geworden, also ein Albtraum für alle OEMs. Aber ich bin der Meinung, dass wir Mitte des Jahres auch hier schon eine Antwort schon fertig haben und weiterhin bestehen werden, auch mit allen Regeln der Kunst und Wassern gewaschen, die man braucht als echter Hersteller. Und das betrifft auch weitere Zertifikate und Audits für die Produktion. Ob das Umwelt oder Qualität ist, haben wir alle Standards, die erfüllt werden müssen.
Klingt auf jeden Fall so, als würdet ihr eure Hausaufgaben machen und darüber hinaus. Und ich meine, dass du viel Flexibilität mitbringst, das hast du ja schon die letzten Jahre erwiesen. Aber wie sieht's mit deinen Ingenieurinnen und Ingenieuren aus, wenn du sagst, hallo, vielleicht jetzt mal Fenster wechseln, nicht vielleicht, sondern jetzt sofort, hier die Kabine, an der ihr so lange gesessen habt, hier bitte auch nochmal ändern, weil das wünscht sich jemand aus Österreich. Wie verargumentierst du das? Wie kriegst du die dazu motiviert, einfach zu sagen, klar, Chef, mach ich.
Ich würde sagen, es ist ganz einfach. Wir haben allgemein bei uns in der Firma, in unserer Company einen sehr offenen Dialog, was alle Themen betrifft. Und ich glaube, wir alle wissen, was ist unsere Mission? Wo wollen wir hin? Und jeder von uns in der Firma versteht, um zu verkaufen, müssen wir dem Kunden das Thema recht machen und wir müssen dem Kunden nicht erzählen, wie es funktioniert und besser geht. Und da ist sozusagen die Reaktionsfreudigkeit extrem schnell und ich würde sagen noch extrem gut vom Team, weil wir können es zum einen schnell auf unserer Softwareplattform umsetzen, in unserer Cloud-Lösung, aber auf der anderen Seite hatten die im Vorfeld auch die Freiheit zu sagen, da kann sich jeder so ein bisschen austoben. Es gibt so ein bisschen Regeln oder so eine Art Rahmenbedingungen sind festgelegt. Wenn natürlich die Fenster dann irgendwie aus der Norm rausgesponnen wurden, dann müssen die auch dafür sorgen, dass sie wieder in die Norm reinkommen. Also da ist sich jeder im Klaren, ja, es gibt Themen, die müssen dann halt leider geändert werden. Auch wenn es vielleicht anders gedacht und für die irgendwie hübsch im Kopf war. Ja, der Kunde zahlt und der Kunde sagt halt an und ist König, ne?
Das stimmt. Und wenn wir jetzt ganz konkret über Herausforderungen sprechen, vor welchen Herausforderungen stehst du, steht ihr, wenn wir über die Umsetzung eurer Vision sprechen?
Ich würde sagen, es ist ganz einfach. Wir können Busse bauen, das haben wir jetzt mehrfach bewiesen. Wir können auch Projekte machen. Wir sind auch in der Lage, mit Budgets gut umzugehen. wir sind auch in der Lage, mit Marktsituationen und vor allem auch Regularien umzugehen. Also alles das, was wir erfüllen müssen, ist da. Womit wir einfach weiterhin ein Problem haben, ist in Deutschland, ich würde jetzt mal sagen, oder übergeordnet, ich sage es jetzt einfach mal so, wie es ist, Banken. Ein Kunde mit Förderauftrag sitzt bei uns sozusagen im Office und möchte gern das Fahrzeug durchfinanziert haben, weil er sagt, ich kann es mir leider nicht direkt eins zu eins kaufen. Warum ist eine Bank so schwierig in der Diskussion zu sagen, warum kriegen wir den Kunden nicht durchfinanziert? Und wenn ich einen Kundenauftrag habe, warum ist es so schwer, mir als Firma anständige Kreditoptionen zu geben, die mir die Möglichkeit geben zu wachsen, aber auch zu marktüblichen Konditionen zu wachsen? Wenn die Mitbewerber gute Konditionen haben im Sinne von, wie ist da das Verhältnis zu EK und FK, also Eigen- und Fremdkapital? Also da muss man sich halt einfach fragen, wollen wir Innovation haben in diesem Land oder nicht? Weil kein Startup dieser Welt bringt 5 Jahre Break-Even mit, um nachzuweisen, dass ich 10 poplige Busse baue. Die baue ich im Schlaf. Aber ich brauche dafür Geld, um diese Busse zu bauen. Und bis jetzt sind wir zu 100% aus Gesellschaftermitteln, also wir zahlen alles selber, auf Deutsch gesagt, finanziert. Und warum ist das so schwer, diese Kondition oder diese Themen wie ESG, also wir müssen ecological und social conform sein und Governments hinbekommen? Ja, da drücke ich dreimal einen Volltreffer bei uns. Warum ist es dann so schwer, auch einfach mal diese Kredite rauszugeben? Wo sind diese Vehikel? Wo sind die Förderbanken? Warum muss ich denen das alles nochmal erklären? Wir sind in einer Markthochlaufphase und ich verstehe dann einfach die Frage nicht. Und da muss ich sagen, auch mit jedem Banker, teilweise auch einfach mal ganz frech zurückgefragt, ich glaube, der Risikoerwartungswert hat euch 2008 auch nicht interessiert bei der Finanzkrise. Und da habt ihr alles verzockt, was gerade da war und mit Synthetic, CTOs und sonst was rumgehandelt. Wir wollen hier einfach nur Busse bauen, die werden von der Kommune gekauft. Die kaufen seit 10 Jahren Busse und noch länger. Also was soll die Frage? Also sorry, einfach Tür auf und wieder rausgehen und ich mache im Ausland einfach weiter. Und das finde ich leider so schade, dass auch overall dieser Mindset immer noch eine Rolle spielt. Da stehen wir uns leider extrem doll selbst im Weg.
Ja, und Venture Capital wäre keine Option. Also man könnte ja auch einfach einen Aufruf machen und sagen, ich suche mir ganz viele Investoren, die ich für meine Idee begeister. Mit Kommunen hat man ja eine gewisse Sicherheit. Habt ihr daran schon mal gedacht?
Also das ist, muss man immer zweierlei betrachten. Aus unternehmerischer Sicht natürlich ist es eine Art Lösung, aber aus Gesellschafter- und Geschäftsführersicht gibt es da natürlich unterschiedliche Meinungen.
Klar.
Ich möchte als Geschäftsführer, dass das Business vorwärts kommt. Dass die Firma weiterhin eine Lifeline hat oder eine Runway. Also dass wir einfach, die Landebahn ist unendlich am besten. Aus Gesellschaftersicht möchte ich nicht 15 neue Leute an Bord haben, mit denen ich auch noch diskutieren muss, warum wir was machen oder wann die ihr Geld zurückerwarten. Und auf der anderen Seite möchte ich gesundes Kapital an Bord haben, damit wir weiterhin wachsen können. Und da gibt es gewisse Zielkonflikte, die muss man aus unternehmerischer Sicht, ob das eine Art Verwässerung ist, am Bord, wer sozusagen mit dabei ist, eine Thematik spielt oder vor allem auch, wie teuer ist das Geld, das ich mir ins Haus hole. Und ja, da gibt es Vehikel, die sind aber einfach sehr kostspielig. Und am Ende des Tages muss man sich fragen, was ist dann der Return on Investment für diesen Auftrag? Und so nötig haben wir es dann nicht, dann machen wir es halt selber. Schön mal zu sagen, also ich würde das vielleicht dann rausstreichen. Nein, Spaß beiseite, aber so ist es nun mal.
Ja.
Und ich glaube,
die ehrliche Wahrheit.
Ja, so da muss man einfach auch weiter die dran erinnern und sagen, ihr habt auch Ziele, ihr habt auch Normen, die ihr erfüllen müsst. Und vielleicht muss da die Politik einfach ansetzen und sagen, naja, lass mal die Förderung vergessen. Wir kommen langsam in Regionen, wo wir es nicht mehr brauchen, wenn wir auch overall die Energiestrategie in Deutschland mal anders schreiben und diskutieren. Vielleicht zwingen wir auch einfach mal die Institutionen, die auch dafür verantwortlich sind, diese Themen und Projekte zu finanzieren, mehr in die Knie zu sagen, ihr müsst es halt einfach machen, sorry. Und ist ja nicht so, als hätte ich nur privat was davon. Also ich glaube, viele wissen, dieses Busgeschäft macht nicht reich. Also ich fahre jetzt nicht mit irgendeiner Yacht nach Spanien und lach. Ja, hey, wunderbar. Nein,
nicht.
Also wir erfüllen ja auch einfach eine soziale Komponente und das ist der ÖPNV. Und ich kann es nur betonen, da sollten auch einfach die Ticketpreise diskutiert werden, CO2-Preise. Also gibt es viele unterschiedliche Möglichkeiten, die hier diese Geschäftsmodelle vielleicht mal interessanter werden lassen Oder wir können auch einfach mal diskutieren, wo kommt denn die Wertschöpfung her? Ich weiß, ich baue in Europa. Der fast gesamte Teil meiner Wertschöpfungskette findet in Europa statt. Und wenn wir weiterhin aus der Vergangenheit, wenn ich zurückschaue, einfach sagen, wir nehmen Fördermittel, um Produkte aus Übersee zu finanzieren und am Ende kommt irgendeine Briefkastenfirma, macht sein Kennzeichen drauf. Also ich frage mich wirklich, wo wir im Vorfeld einfach den Turnbeutel vergessen haben. Mhm. Also sorry, es ist, jeder weiß es.
Ja,
nur
ja.
Wir sitzen dann da und sagen, oh, wir sollten nur mal den Antrieb diskutieren, ob das jetzt Batterie oder Wasserstoff ist. Nee, müssen wir nicht. Beides hat seine Daseinsberechtigung. Beides macht für den jeweiligen Kunden Sinn. Wir sollten mal diese wichtigen Themen einfach mal neu sortieren und einfach mal pragmatisch denken. Das fehlt uns leider. Wir wollen immer 100%, oft wären es 80-20-Regel, Pareto optimiert, könnte man viel schneller ans Ziel kommen.
Spannend, dass du als größte Herausforderung die Finanzierung siehst. Aber klar, für ein Startup ist das ein großes Thema.
Ja. Also wenn ich es wirklich on top auf der Company aufbauen will, dass ich wirklich sage, wir sind, wenn auch jemand mal in die Bücher reinschaut, sagt, wow, die Leute haben sich nicht nur innerhalb von 3 Jahren als OEM aufgestellt, sondern die haben sich durchsaniert und zwar schnell. Also das ist mein Ziel. Jetzt geht's darum, wir wollen lean, einfach schön fit werden und auch auf dem Papier wirklich glänzen und Spaß machen, weil ich glaube, dann machen auch Themen für später Sinn. So, wo soll es mit der Reise mit Arthur oder Arthur hingehen?
Ganz spannend fand ich, dass du jetzt nicht gesagt hast, als Herausforderung, Ladeinfrastruktur. Siehst du es als Hürde, Hindernis, vielleicht auch nur als Herausforderung oder gar nichts davon?
Also, Frage ist natürlich gut, die Herausforderung ist da. Die Antwort ist aber, ich löse sie, wenn ich zum Kunden fahre. Und ich habe mein Refueling-Panel hier mit dabei und da hinten dran kann ich stöpseln, was ich möchte. Mit oder ohne Kommunikation, manuell Refueling oder was das Herz begehrt, wie man so schön sagt. Aber am Ende des Tages ist es einfach eine Kostenfrage. Möchten wir einfach nur ein Demo-Projekt umsetzen oder möchte ich langfristig eine große Flotte betanken? Und das ist immer ein individuelles Problem. Das heißt, wenn ich auf Facebook immer diese Milchmädchenrechnungen da oder Milchmännchen, ich weiß ja gar nicht mehr, was ich da politisch gerade sagen darf, wenn ich diese Rechnungen sehe und durchlese, denke ich mir immer, da hat jeder vergessen, dass jedes Produkt, jeder Kunde, jede Infrastruktur und jedes lokale Thema anders betrachtet werden muss. Also ich sage jetzt nicht, one shoe fits all, es geht einfach nicht. Und ein Refueling-Projekt in Hamburg sieht anders aus als in München, ganz einfach. Und die Münchner, die verstromen die Busse in der Innenstadt, wunderbar, Glückwunsch. Aber dann sagt nicht in der Zeitung, wir machen nur das, wenn ihr dann heimlich an den Verbund Wasserstofflinien ausschreiben lasst. Weil es sind eure Subunternehmer, die dann den schwierigen Part auch noch on top übernehmen. Und die lässt man dann politisch irgendwie verbrannt in der Wüste stehen. Und es geht halt nicht. Und
es braucht beides.
Ja, richtig. Mhm. Und es ist halt ziemlich einfach. Beides wird ausgeschrieben. So, die Antwort ist, da sind Verkehrsunternehmen, die beschaffen seit Jahren und mehreren Jahren Busse. Die machen es erst nicht seit morgen und seit gestern oder wie man da sagt. Da sitzen ein Haufen Leute, die haben sich einen Haufen Gedanken dazu gemacht. Und da frage ich mich immer, wer oder was gibt denn da seinen Senf dazu, wenn er keine Ahnung hat? Das ist wie mit der Corona-Debatte. Ja, da haben sich ein paar Virologen hingesetzt. Die haben es mit Sicherheit länger studiert, als ich mit meinen 10 Minuten Kaffeepause, wenn ich irgendein Schmierblatt lese und denke mir, ach Leute, manche Sachen muss man auch einfach akzeptieren und weiter vorwärts gehen. Und über die Zeit werden daraus Erkenntnisse entstehen, gut und schlecht. Und daraus bilden sich dann neue Opportunitäten. Weil jede Möglichkeit, die man wahrnimmt, multipliziert sich danach. Also das heißt, ich sage heute ja und daraus werden morgen 2 weitere Ja's, die ich machen kann. Und ja, ich glaube, das sind einfach unternehmerische Themen, wo wir noch viel mehr Vision und so ein bisschen so einen Kick in die Ass brauchen, glaube ich, ab und zu in der Branche.
Das heißt, wie bewertest du den aktuellen Stand der Wasserstoffentwicklung im ÖPNV in Deutschland aktuell?
Wir sind leider noch nicht in dem Hochlauf, wo ich ihn gern hätte. Wir sind aber auf einem, ich würde jetzt mal sagen, initial guten Weg. Die Projekte sind da, es kommen auch immer mehr Projekte. Aber ich höre auch von vielerlei Hinsicht eben nicht nur, dass der Bus nicht 100% finanziert ist, sondern auch die Infrastrukturprojekte. Und da sagen die auch, naja, wir müssen halt Geld in die Hand nehmen, einfach mal, um unsere Infrastruktur im Ziele der Sustainable Development Goals, die es von der EU gibt. Ich finde die nicht schlimm und ich betone es jetzt auch nicht so, als hätte ich ein Problem damit, sondern warum wird sie nicht gelebt? Also warum Ziele setzen, wenn man sie einfach nicht macht? Und das ist eins davon und nicht nur Fahrzeug, sondern auch Infrastruktur upgraden. Dafür muss Geld in die Hand genommen werden. Dafür müssen auch mal, ich würde jetzt mal sagen, dieser bürokratische Act dahinter einfach mal einfacher umgesetzt werden. Ich nehme gerne nochmal das Corona-Beispiel. Damals war eine Pandemie. da gab es eine Soforthilfe. Jetzt gibt es eine Klimapandemie oder Krise. Warum nicht dort auch Soforthilfen einsetzen? Warum muss ich beweisen, warum ich mir einen Stadtbus kaufe? Damit fährt niemand privat auf der A9 in Urlaub oder besucht seinen Spezi in Berlin damit, sondern der fährt halt Leute damit rum. Und ja, verstehe dann auch wieder die Frage nicht. So, warum immer so kompliziert bei uns? Aber da, wie mit der Maut und PP, da haben wir einfach immer, da sind wir immer in den, haben wir immer die Top-Lösungen, ja.
Das heißt, um noch mehr Geschwindigkeit in die Wasserstoffdebatte zu bekommen, bräuchten wir A, mehr Geld und B, weniger Bürokratie. Habe ich das richtig verstanden?
Einfachen Zugang zu Geld. Ich weiß, dass es Richtlinien gibt. Ich weiß, dass nicht jeder einfach blanko einen Scheck bekommen soll. Aber wir müssten einfacher, wenn wir einen Beweis dafür haben, dass wir es tun dürfen. Und das wird schon mal ganz pragmatisch auf den Punkt bringen. Und weil Geld ist da. Ich merke ja, die schachen da irgendwo teilweise mit den Füßen und jeder sagt, wo ist gerade die nächste Blase oder Bubble, wo ich drauf zocken kann. Es ist ein ganz einfacher Gamble, den man hier hat, oder ein ganz einfacher, eine Wette. Der Planet schmiert ab, wenn wir das nicht tun. So, Wette erledigt. Und ich habe die Zahlen und Statistiken nicht gefälscht, sondern es waren auch wieder Wissenschaftler, die sich damit sehr lange auseinandergesetzt haben. Also an alle Kritiker da draußen, good job, aber irgendwo werde ich leider immer vom Gegenteil bewiesen oder überzeugt. Und ja, ich wünsche euch viel Glück bei dieser Leugnung des Ganzen. Und ja, der Diesel und Verbrenner ist alles super. Ich nutze das auch gern, habe es gern genutzt, aber wir machen halt einfach munter weiter und E-Mobilität macht extrem viel Spaß, wenn man sich mal ein bisschen drauf eingelassen hat.
Und das heißt, ich habe schon verstanden, von bestimmten Stakeholdern wünschst du dir was, und zwar also von Banken, dass der Zugang zu Geld irgendwie einfacher ist, oder von der Politik auch, dass sie die Banken vielleicht ein bisschen mehr in die Knie drücken, dass sie das Geld dann auch rausrücken. Gibt es darüber hinaus noch Kooperationspartner, Kooperationspartnerinnen, Stakeholder, wo du sagst, so, von denen wünsche ich mir was, da eine engere Zusammenarbeit in Zukunft, das wäre super.
Also im Grunde genommen, mein Ziel ist ja dieser One-Stop-Shop oder diese Alles-in-Eins-Lösung, dass ich dem Kunden einfach sage, pass auf, ich weiß, es ist schwierig, du musst emissionsfrei unterwegs sein, Beschaffung ist wunderbar, sehr kompliziert, Förderung und so weiter und so fort. Vielleicht sollte man das Thema einfach mal ein Stück größer denken und sagen, die Firmen machen auf dem Markt selber eine Art Matchmaking und Wettbewerb. Wer arbeitet mit wem zusammen, um ein attraktives Angebot hinzubekommen? Und dann kann man einfach ausschreiben und sagen, ich schreibe die Kilometer aus. Wer macht's dann? Wer macht das Rennen? Und dann suche ich mir die Partner selber. Ich sage, der liefert das Molekül, der die Hardware, der macht Service für den Bus und der macht den Bus. Und am Ende kriegt der Kunde ein All-in-One-Leasing. Pay-per-Use-Modell, glaube ich, wäre eine richtig geile
Innovation,
Sache.
Innovation, ja.
Ja, gut. Also ich habe schon die ersten Ausschreibungen gesehen, dann haben wir uns vielleicht noch ein bisschen schwer getan zu sagen, wer übernimmt jetzt für welchen Part das Risiko. Für mich war es eigentlich ziemlich einfach, aber am Ende liegt es halt dann an dem Kleingedruckten und den Details. Oft hat der Kunde auch wahnwitzige Vorstellungen, da muss man auch einfach sagen, naja, also
geht nicht ganz.
Nicht jeder Kunde kann dann erwarten, dass er mit null Risiko da reingeht, sondern es muss ein gesundes Verhältnis zwischen den Parteien entstehen. Auch zwischen den Parteien, die das Angebot machen. Und ich glaube, das würde einfach mehr Skalierbarkeit liefern. Das heißt, wo packen wir das Risiko hin? Vielleicht eben in diese Rahmenbedingungen, die auch Banken schaffen, im Hintergrund diese Leasingmodelle anzubieten. Die sollen dann die Assets halten für die Busse und Infrastruktur. Und wir lassen den Kilometer fleißig an die Stadtwerke, Kommunen und auch privaten Busunternehmer verkaufen und sehen dadurch, dass nicht nur der Markt besser angeheizt wird, sprich die OEMs haben mehr Plansicherheit und sagen, wir können mehr Fahrzeuge bauen. Die Infrastrukturprovider können mehr Projekte machen, mehr Stückzahlen auch da produzieren. Und dann werden auch endlich mal anfangen, die Preise zu purzeln. Weil wenn ich so einen Brennstoffzellenhersteller frage, der sagt, naja, ich will 4 Millionen Bipolarplatten will ich im Jahr bauen, damit sich das Ding rechnet. Da kann man sich dran ausrechnen, wie viel Brennstoffzellen das sind. Das ist nämlich ein Haufen und die werden aktuell einfach noch nicht verkauft. Und es geht im Automobilsektor um Stückzahlen. Und die kriegen wir hin, wenn der Markt einfacher die Adaption schafft, diese Produkte zu beschaffen und vielleicht im Hintergrund schönere Anreize hat, das auch wirklich zu tun. Und naja, vielleicht sind auch Themen wie CO2-Preise vielleicht langfristig mal ein Punkt, dass wir sagen, ich muss ja nicht das eine mehr fördern, aber wer bei dem Alten bleibt und sich nicht drauf einlässt, der soll halt einfach draufzahlen.
Wäre mal eine Idee.
Ja, und jetzt hast du mein Gesicht, kann man gerade schlecht beschreiben, aber ich habe eher geguckt, wie so ein großes Fragezeichen so.
Ja. Das große Fragezeichen. Du, Philipp, was sind denn ganz konkret eure nächsten Ziele? Wo wollt ihr hin? Worüber werden wir in 2 Jahren sprechen hier auf der Bus2Bus?
Also im Grunde genommen, ich habe es ja gesagt, wir haben den Bus, wir vertanken schon Wasserstoff bei uns an einen Betreiber, der mit anderen Fabrikaten sogar bei uns tankt. Wir machen immer mehr Infrastruktur, ich sage jetzt mal Projekte im Sinne von, sind wir derjenige, der den Kickoff irgendwie hinbekommt, der das Matchmaking schon führt von vornherein, der die Testoption bietet. Einfach weiterhin Vertrauen im Markt schaffen, das Portfolio wirklich zu leben. Zu sagen, ich mache das jetzt nicht nur, weil es in meiner PowerPoint drin steht, sondern auch das wirklich leben, was man als Vision hat und diese Mission eiskalt und rigoros, kompromisslos umsetzen und schnell und pragmatisch bleiben. Und das wird uns dahin führen, dass wir nicht nur unser Infrastrukturportfolio weiter ausbauen, vielleicht auch in die Produktion von Wasserstoff langfristig gehen. Denn da schauen wir uns auch schon Projekte an. Aber es geht auch im Fahrzeugbereich weiter, dass wir diversifizieren wollen. Also neue Varianten, die uns am Markt auch sehen werden in unterschiedlichen Dimensionen, Größen und ja, sage ich jetzt mal dazu, oder auch unterschiedlichen Anwendungsfällen.
Sehr cool. Ich wünsche euch auf jeden Fall für den Weg ganz, ganz viel Erfolg und dass dein Enthusiasmus und deine Leidenschaft niemals abnehmen, sondern euch als gesamtes Team weiterhin befeuern. Und vielleicht zum Abschluss, hast du noch irgendwas, was du den Zuhörenden gerne mitgeben wollen würdest?
Gerne. Also meine Motivation bleibt. Man kann es zwar vielleicht ein bisschen raushören, aber ich habe weiterhin einfach ein großes Grinsen im Gesicht. Ich bin happy mit dem Projekt, happy mit meinem Team und happy mit unseren Produkten. Es macht Spaß. Und es ist auch schön zu sehen, wenn man den Bus mal übergibt und man sieht einfach die Freude dran, wenn sie was Neues erlebt haben. Und es macht richtig Laune. Der Bus hat richtig Saft. Also der kann man ordentlich beschleunigen. Also das sind Themen, da merkt man immer wieder, das ist so ein toller Aha-Effekt. Und das gibt einem auch immer wieder die Energie zu sagen, cool, wir machen weiter. Was ich eigentlich an die Leute rausgeben möchte, ist ganz einfach den Open-Mind-Approach, also einfach mal sich selber die Chance geben, was Neues zu machen und was Neues zu leben. Das betrifft das Essen, das betrifft Mobilität, das betrifft Partnerschaften, Freunde, also in diesem Overall-Lifestyle einfach sagen zu können, wenn wir es schaffen, offener zu sein für neue Themen, neue Lösungen, dann werden wir uns weniger im Weg stehen, das politisch aufgeladen durchdiskutieren zu müssen, sondern es wird einfach irgendwo eine Akzeptanz irgendwann entstehen aufgrund von einem Track Record. Was heißt es? Ja, ich habe einfach irgendwo, ich schaue zurück und sage, hier hat es funktioniert. So, what's the problem? Wo ist das Problem? Und sorry für meine ganze Zeit Englisch, aber ja, wir sind auch einfach eine internationale Company und wir machen da auch weiter. Unser Hauptsitz, alles, unser Know-how ist gebündelt in Deutschland. Wir haben natürlich unsere Produktionseinheit, die eine hundertprozentige auch Tochter ist, unsere Arthur Bus Group in Polen. Dort ist unser Produktionsstandort. Wir möchten nämlich auch im europäischen Wettbewerb auch mit den Preisen mithalten können. Unsere stärksten Konkurrenten produzieren auch dort. Und vielleicht auch einfach nochmal die Message, auch hier merke ich immer wieder, da sind so Vorurteile, die da irgendwo kommuniziert werden, und ich verstehe es einfach nicht. Also entweder ist es vielleicht so eine Art, davor wird man ja immer ignoriert, dann wird über einen schlecht geredet, das ist sozusagen, vielleicht ist auch irgendwo eine Angst im Spiel. Und was ich, glaube ich, mir für mein Team und für mich und für unsere Firma wünsche, ist einfach auch irgendwo einen Respekt auch am Markt mittlerweile zu erlangen. Also diverse Geschäftsführer sind auch schon persönlich auf uns zugekommen, haben uns die Hand geschüttelt, haben gesagt, hey, weiter so, ihr macht das, Respekt. Und das reicht mir dann schon, aber ich glaube, overall sollte mal dieses Rauschen ein bisschen sozusagen aus diesem Ding rauskommen, weil wir sind jetzt kein Startup mehr, wir sind einfach selbstständig. Wir haben ein ernsthaftes Unternehmen mit einem Haufen Leuten auf der Payroll. Das heißt, wir müssen Gehälter zahlen, wir produzieren, wir haben eine Riesenhalle, wo wir Riesenfahrzeuge produzieren, und fertig. Also da möchten wir einfach weitermachen.
Sehr gut. Philipp, du bist eine beeindruckende Persönlichkeit. Das können wir auf jeden Fall festhalten. Du wünschst Offenheit, Akzeptanz und Respekt. Ich glaube nichts, was irgendwie zu viel erwartet ist. Und ich wünsche dir und deinem Unternehmen auf jeden Fall ganz, ganz viel Glück. Wir drücken euch die Daumen, werden euch auf jeden Fall mitverfolgen. Und wie du gesagt hattest, ihr seid kein Startup mehr, sondern ihr seid ernst zu nehmen. Und ich glaube, früher oder später werden das die, die vielleicht gerade noch lachen, irgendwann nicht mehr ganz so lachen. Deshalb in diesem Sinne vielen, vielen lieben Dank für deine Einblicke, Philipp. Wir wünschen dir alles Gute und bedanken uns ganz herzlich bei dir. Und natürlich bedanke ich mich ganz herzlich bei allen, die heute zugehört haben. Bis ganz bald zu einer nächsten Folge Bus to Talk.
Dankeschön.
Ein herzliches Dankeschön an unsere Gäste. Somit schließen wir eine weitere Podcast-Folge der 5. Staffel von Bus to Talk. Stay tuned. Wir laden euch ein, auf unserer Website www.bus2bus.berlin vorbeizuschauen. Dort findet ihr alle Infos rund um den Podcast, aber auch jede Menge News und Blogs, die euch interessieren könnten. Infos auch auf unserer Shownote. Wir freuen uns über eure Abos und bis bald. Unser Tipp, probier mal Bus.